Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Okka Gundel.
Wir begrüßen Sie am Samstagabend. Schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Die Verhandlungen sind vorbei, die Delegationen auf der Rückreise. Und um die Ergebnisse der zweiwöchigen Weltklimakonferenz einschätzen zu können, da reichte schon ein Blick in die Gesichter. Vom angestrengten Bemühen, doch noch etwas zu erreichen bei dieser COP30, bis hin zum resignierten brasilianischen Konferenzpräsidenten. Am Ende wurde dort kaum etwas Substanzielles für den Klimaschutz erreicht. In ihrem Abschlusspapier konnten sich die Teilnehmerstaaten nur auf einen Minimalkonsens einigen. Und so ist die Enttäuschung vor allem bei denjenigen groß, die bis zuletzt etwa für einen verbindlichen Plan zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas gekämpft haben. Den hatte auch Deutschland gefordert, vergeblich. Aus Belém, Dominik Hebestreit.
Verlängerungstag auf der Weltklimakonferenz und der beginnt, wie die Tage zuvor, mit langem Warten und dann mit breiter Ernüchterung. Die großen Ambitionen scheinen gewichen. Hauptsache, es gibt am Ende überhaupt einen Abschluss. Applaus ja, aber wesentliche Dinge werden letztlich in die Zukunft verlagert. Wir wissen, dass einige von Ihnen sich für manche der anstehenden Themen mehr erhofft hatten. Ich weiß, dass gerade die Jüngeren von uns mehr Engagement im Kampf gegen den Klimawandel fordern werden. Und ich versichere Ihnen, dass ich auch in Zukunft mein Bestes geben werde, Sie nicht zu enttäuschen. Mit Pendeldiplomatie wollte Gastgeber Brasilien einen Fahrplan verabschieden für den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, raus aus Kohle, Gas und Öl. Das scheiterte am Widerstand erdölfördernder Länder.
Ich persönlich gebe zu, ich hätte mir dort deutlich mehr gewünscht. Aber wir wollten hier auch eine COP am Fuße des Regenwaldes, die ein Ergebnis produziert. Und die auch zeigt, dass der Multilateralismus funktioniert, auch wenn er unfassbar schwierig ist.
Vertreter indigener Völker hatten bis zuletzt lautstark für mutige Schritte gekämpft. Immerhin, der globale Süden soll dreimal mehr Geld bekommen für die Anpassung an den Klimawandel, mehrere Milliarden. Für den Ausstieg aus fossiler Energie gab es zwar eine starke Allianz mit mehr als 80 Ländern, unter ihnen auch die EU, aber sie konnte sich nicht durchsetzen gegen Länder wie Saudi-Arabien, Russland und China. Die Gesamtbilanz fällt deswegen gemischt aus.
Das ist enttäuschend, dass das nicht gelungen ist, aber es ist gut, dass es immerhin gelungen ist, ein Signal in diese Richtung zu senden und auch ein Ergebnis zu bekommen.
Kleine Fortschritte, die jetzt hier erzielt wurden, werden uns nicht helfen, die globale Krise aufzuhalten und werden sozusagen dem nicht gerecht, was die Welt von dieser Konferenz auch erwartet hat.
Eine Konferenz, die weniger ehrgeizig wurde, als sie ursprünglich sein wollte und die zeigt, dass nach dem Aufräumen noch viel zu tun bleibt für den Klimaschutz.
Und zum Ausgang der Klimakonferenz nun die Meinung unserer Kollegin Janina Schreiber aus der ARD-Klimaredaktion. Sie hat die COP30 direkt vor Ort in Belém verfolgt.
Lula hat hochgepokert und sich ordentlich verzockt. Das erhoffte starke Signal weg von Kohle, Öl und Gas. Das Abschlussdokument konnte das nicht liefern. Und jetzt herrscht hier Katerstimmung. Den Ton gaben ein paar wenige, aber starke Ölstaaten an. Nur über diesen schwachen Abschluss jetzt in Resignation zu verfallen, das muss man sich erst mal leisten können. Wenn Dürren die Ernten vernichten und Sturmfluten ganze Dörfer wegspülen, fehlt vielen Ländern das Geld für Rettung und Wiederaufbau, wie eine Verhandlerin aus dem Sudan hier eindrücklich erzählte. Dieses Forum ist eines der wenigen, das ihnen bleibt. Anstatt jetzt den Prozess in Frage zu stellen, von Klimaschutz abzulassen, sollten wir uns darauf besinnen, was Hoffnung gibt. Eine große Masse an Ländern will den Ausstieg gestalten. Und die haben die Konferenz auch dafür genutzt, um Allianzen unter den Willigen zu schmieden. Kolumbien und Niederlande werden im April eine Konferenz zum Ausstieg aus fossilen Energien veranstalten. Und Spanien und Frankreich werben, um die zur Kasse zu bitten, die am meisten verschmutzen. Privatjets. Es sind Vorstöße wie diese, die international jetzt noch wichtiger werden. Es muss uns aber auch klar sein, die Umsetzung von Klimaschutz muss sowieso fernab der Klimagipfel passieren, zu Hause. Das sollte sich auch die deutsche Bundesregierung merken. Statt Fliegen wieder billiger zu machen und das Verbrenner aus auf EU-Ebene in Frage zu stellen, sollte sie das adressieren, was wissenschaftlich längst Konsens ist. Die Folgen der Klimaerhitzung lassen die Weltwirtschaft schrumpfen. Dagegen vorzugehen, sichert langfristig auch Wohlstand.
Die Meinung von Janina Schreiber. Und zum nächsten Schauplatz der Weltgemeinschaft im Treffen der G20 Industrie- und Schwellenländer in Johannesburg in Südafrika. Dort war es allerdings diese kleine Runde Europäer, die plötzlich viel miteinander zu bereden hatte, nachdem US-Präsident Trump ein Ultimatum gestellt hatte, bis kommenden Donnerstag soll die Ukraine seinem selbsternannten Friedensplan zustimmen. Das Ultimatum war zwar an Präsident Zelensky gerichtet, doch die Europäer wissen, sie sind auch gemeint. Aus Johannesburg, Uli Neuhoff.
Auch wenn er abgesagt hatte, Donald Trump war auch an diesem Tag immer mit dabei. Eine Aktion der Organisation Oxfam vor dem Tagungsort des ersten G20-Gipfels auf afrikanischem Kontinent. Beim Gipfel selbst fehlen viele Regierungschefs, etwa die aus Russland und den USA. Eigentlich wollten sich die Anwesenden zu Themen wie Nachhaltigkeit, faire Handelsbeziehungen und Schuldenerlass verständigen. Das offizielle Programm aber eher eine Randnotiz. Daneben vor allem eines: hektische diplomatische Betriebsamkeit. Friedrich Merz in Abstimmung mit dem französischen Präsidenten und dem britischen Premier. Wie gemeinsam handeln angesichts des sogenannten Friedensplans der USA für die Ukraine?
Eine Beendigung des Krieges kann es natürlich nur dann geben, wenn es eine uneingeschränkte Zustimmung der Ukraine gibt. Kriege können nicht beendet werden durch Großmächte über die Köpfe der betroffenen Länder hinweg, sondern es ist ein Krieg, der nur beendet werden kann mit der Zustimmung der Ukraine und mit auch unserer Zustimmung, der europäischen Zustimmung.
Ein deutliches Zeichen an Donald Trump von diesem Gipfel, dass die Europäer nicht bereit sind, den USA alleine das Feld zu überlassen. Überhaupt ist das wohl schon jetzt ein Ergebnis des G20-Gipfels. Eine große Einigkeit der anwesenden Staats- und Regierungschefs für Verhandlungen, gemeinsames Vorgehen und den Multilateralismus. So unterschiedliche Staaten wie Saudi-Arabien, China, die Europäer und Südafrika einigen sich früh auf eine gemeinsame Erklärung. Die Erklärung wurde einstimmig von allen Staaten angenommen, ohne eine einzige Änderung. Das ist das Ergebnis der Arbeit von einem Jahr, nicht nur von Südafrika, sondern von allen Ländern, die an diesem Prozess teilgenommen haben. Auch das wirkt wie ein Zeichen an Donald Trump. Stärke gegen die Gängelung durch die USA, so wird sie hier empfunden. Auch und gerade bei den Verhandlungen um die Zukunft der Ukraine. Friedrich Merz versucht, selbstbewusstes Auftreten zu demonstrieren.
Es müssen andere Verabredungen getroffen werden, verlässlichere Verabredungen getroffen werden. Und noch einmal, wir sind als Europäer, wir sind als Deutsche bereit, uns an diesem Prozess zu beteiligen. Wir sind mittendrin und es gibt aus meiner Sicht im Augenblick eine Chance, diesen Krieg zu beenden. Aber wir sind von einem gemeinsamen guten Ergebnis noch ziemlich weit entfernt.
Das Weiße Haus signalisiert überraschend Verhandlungsbereitschaft. Ist das ihr endgültiges Angebot an die Ukraine, fragt eine Reporterin. Trumps Antwort: Nein, durchaus nicht. Schon morgen werden Vertreter der USA, der Ukraine, aus Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Genf zusammentreffen.
Und der Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios, Markus Preis, ist mit dem Bundeskanzler zum G20-Gipfel nach Johannesburg mitgereist. Markus, wir haben Donald Trump gerade gehört, die 28 Punkte seien nun doch nicht sein letztes Angebot. Wird das als erster Erfolg der Gespräche der Europäer mit ihm bewertet?
Na, auf jeden Fall hatte man auf sowas gehofft. Es gab ja schon mal den Gipfel in Alaska, wo man auch bei den Europäern das Gefühl hatte, das wird jetzt innerhalb von 2 Wochen alles entschieden. Und dann war es doch nicht der Fall. Diese Hoffnung hatte man gestern Abend noch. Und dass Trump sich heute wieder so geäußert hat, ja, das ist natürlich etwas, was man hier zumindest gern hört, auch wenn man sozusagen dem Frieden da auch noch nicht traut. Aber was aus Sicht der Europäer und auch aus Sicht des Bundeskanzlers sicher ein ermutigendes Signal ist, ist, dass die Amerikaner morgen mit hochrangigen Vertretern an den Verhandlungen in Genf teilnehmen werden. Wir hören, dass da der Außenminister und nationale Sicherheitsberater Marco Rubio dabei sein soll und auch der Chefverhandler Steve Witkoff. Also aus Sicht der Europäer nehmen die USA die Gespräche morgen ernst. Und das ist aus Ihrer Sicht auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
Was versprechen die Europäer sich dann morgen von diesem Treffen in Genf?
Also für Sie hat das taktische und ganz konkrete inhaltliche Elemente. Das taktische ist, einfach in Verhandlungen zu kommen, Zeit rauszunehmen, dafür zu sorgen, dass es jetzt nicht alles holterdiepolter ganz schnell geht und im Prinzip ganz schnell Entscheidungen, die ganz grundsätzlich sind, getroffen werden. Das andere sind inhaltliche Fragen. Diese 28 Punkte, das sagt man nicht so deutlich, sondern man sagt, man überarbeitet die nur, aber die sind für die Europäer eigentlich nicht akzeptabel, dass die Ukraine Gebiete abgeben muss, dass das Militär dort im Prinzip halbiert werden soll. Das will man in den Verhandlungen verändern. Deswegen sind auch Sicherheitsberater von Regierungschefs hier, die mit dem Regierungsflieger hier nach Südafrika gestern noch geflogen sind, heute schon wieder mit Linienmaschinen zurück nach Genf, um in die Verhandlungen zu treten. Aber man hat heute auch sehr deutlich gesehen, da ist sehr viel, man muss, man darf auf keinen Fall, Großmächte dürfen nicht Europa aufteilen. Also es sind Appelle, aber man sieht auch, die Europäer haben nicht wirklich Druckmittel. Sie haben es auch in 4 Jahren, nach 4 Jahren Krieg, nicht geschafft, wirklich die Ukraine so zu unterstützen, dass das auch ginge, wenn die Amerikaner nicht an Bord sind. Und auch bei der Frage der Sicherheitsgarantien, die sie jetzt unbedingt einfordern, ist unklar, welchen Beitrag sie denn wirklich selber dazu leisten können und auch wollen.
Und die europäischen Staats- und Regierungschefs, die haben jetzt in Johannesburg nun schon viel über die Ukraine untereinander, miteinander gesprochen. Ist denn schon durchgedrungen, was in dieser Situation ihre größten Sorgen sind?
Ich glaube, viele davon sind auch bekannt. Aber was heute bemerkenswert war, fand ich, war, dass der Bundeskanzler davon gesprochen hat, dass die Ukraine nicht kollabieren darf. Und das ist, finde ich, schon ein Wort auch, das so in dieser Deutlichkeit selten oder vielleicht auch noch nie ausgesprochen wurde. Weil man einfach sieht, wenn es jetzt wirklich zu einer Art Kapitulation käme, dann ist das ein Land sozusagen, was keine eigene Sicherheit mehr darstellen kann. Was im Prinzip durch die neue Situation auch die Sicherheit Europas insgesamt gefährdet sehen kann. Könnte, was wirtschaftlich schwach ist. Und das könnte natürlich je nach Ausgang auch womöglich dazu führen, dass sich Menschen wieder Richtung Westen als Flüchtlinge auf den Weg machen. Also man hat große Sorgen und man hat schon das Gefühl, das ist jetzt hier ein ganz wichtiger Moment.
Danke für diesen Stand aus Johannesburg. Markus Preis.
Gerne.
Und noch ein Blick in den Nahen Osten. Vor gut 6 Wochen ist die Waffenruhe im Gazastreifen in Kraft getreten. Auch wenn sie grundsätzlich anhält, verstoßen beide Seiten immer wieder gegen diese Abmachung. Heute hat das israelische Militär mehrere Ziele in Gaza angegriffen und dabei nach eigenen Angaben einen Hamas-Kommandeur getötet. Die Luftschläge seien eine Reaktion auf den Angriff eines bewaffneten Palästinensers auf israelische Soldaten vor wenigen Tagen. Die Terrororganisation Hamas meldet, bei den Angriffen seien heute 24 Menschen getötet und 54 verletzt worden. Und wir kommen zum Sport. Nach der Länderspielpause und der gelungenen Qualifikation der deutschen Elf für die WM im kommenden Jahr gab es heute wieder Bundesliga-Fußball. Den hat bei uns jetzt Ocker Gundel.
Ja, den habe ich und ich habe viele Tore dabei. 3+3+6+2 macht 14, genau. So viele Tore sehen Sie jetzt gleich in den beiden Spielen, die wir ausgewählt haben. Und ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. 8 Tore warten direkt auf uns beim Spiel Bayern gegen Freiburg. Am Ende war es ein deutlicher Sieg für den Spitzenreiter. Dabei gerieten die Bayern zunächst ungewöhnlich früh und deutlich in Rückstand. Aber dann kam er.
Am Ende eines Schützenfestes feiert der Mann des Tages. Michael Olise hat die Bayern wach geküsst nach einem verpatzten Start gegen den SC Freiburg.
Man spürt das auch in seiner Spielweise, dass er immer besser werden will. Und das ist für mich als Trainer natürlich einfacher, mit solchen Spielern zu arbeiten, als Spielern, dass man immer selber pushen muss.
Bis Olise glänzen kann, gehört das Spiel dem Gast aus Freiburg. Ecke, Schuss, Tor durch Suzuki, 0:1 nach 12 Minuten. Weil das so gut geklappt hat, probieren es die Freiburger gleich nochmal mit einer Ecke. Joan Manzambi, 0:2. Die Bayern das erste Mal seit Ewigkeiten zu Hause in Rückstand. Aber dann dreht Olise auf, bedient Lennart Karl, 1:2 nur 4 Minuten später. Kurz vor der Pause revanchiert sich Karl bei Olise, der 2:2 Ausgleich. In der zweiten Halbzeit schwappt die Bayernwelle über die Badener. Ecke Olise, Upamecano, die 3:2 Führung. 5 Minuten später kommt das obligatorische Kane-Tor, 4:2. Olise ausnahmsweise mal nicht beteiligt, dafür wieder beim 5:2, als der Franzose Nicolas Jackson bedient. Den Schlusspunkt setzt dann natürlich Olise persönlich, 6:2. Was für eine Gala nach dem Stotterstart. Der FC Bayern und Michael Olise grüßen weiter von ganz oben.
Ja, und dann machen wir doch ähnlich spektakulär weiter mit der Partie Dortmund gegen Stuttgart. Endstand 3:3. Und was war das bitte schön für eine Dramaturgie? Der Stuttgarter Dennis Undaf sagte nach dem Abpfiff, das war ein geiles Spiel für die Fans. Zur Wahrheit gehört aber auch, es war auch ein richtig geiles Spiel für Undaf höchstpersönlich.
Er ist einfach nicht zu stoppen. Dennis Undaf rettet dem VfB ein Unentschieden mit 3 Toren.
3 Tore sind allgemein sehr schön, aber gegen Dortmund ist es nochmal besonderer, fühlt sich nochmal besser an, gegen so Top-Vereine wie Dortmund. Und ich bin einfach nur glücklich, dass wir nicht verloren haben.
Dabei geraten die Stuttgarter zunächst in Rückstand. Emre Can trifft vom Elfmeterpunkt zur Dortmunder Führung nach gut einer halben Stunde. Der BVB im ersten Durchgang spielbestimmend baut die Führung in der 41. Minute aus. Maximilian Bayer zum 2:0. Doch nach dem Seitenwechsel bringt Dennis Undaf den VfB zurück ins Spiel. Trickreich sein Treffer zum 2:1 kurz nach dem Wiederanpfiff. Die Schwaben jetzt mit mehr Offensivpower und Dennis Undaf ein zweites Mal im Strafraum sträflich allein gelassen, 2:2 nach 70 Minuten. Doch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit macht Karim Adeyemi dann für den BVB eigentlich schon alles klar. 3:2 für Dortmund. Doch wieder schlägt Dennis Undaf zurück. In der Nachspielzeit sein 3. Tor im Spiel. Heute läuft's für Undaf.
Irgendwann wird es nicht mehr laufen. Deswegen nehme ich das erstmal so mit und genieße es.
3:3 endet ein wildes Spiel zwischen Borussia Dortmund und Stuttgarts Dennis Undaf.
Und wir schauen auf die weiteren Ergebnisse. Wolfsburg verliert gegen Leverkusen 1:3. Augsburg schlägt den HSV 1:0. Heidenheim-Gladbach 0:3. Köln verliert im Abendspiel gegen Eintracht Frankfurt 3:4. Schon gestern trennten sich Mainz und Hoffenheim 1:1. Morgen dann noch 2 Spiele. Leipzig empfängt Werder Bremen und St. Pauli hat Union Berlin zu Gast. Der Blick auf die Tabelle, nichts Neues an der Spitze. Die Bayern ganz oben, dahinter jetzt Leverkusen vor Dortmund. Leipzig spielt ja morgen noch, Stuttgart auf der 5. Freiburg ist 10. vor Gladbach. St. Pauli könnte morgen den Relegationsplatz verlassen. Mainz und Heidenheim aktuell auf den Abstiegsplätzen. Ja, und dann schauen wir noch zum Tennis Davis Cup, also zu Deutschlands Tennis-Nationalmannschaft. Erstmals gespielt hat die schon im Jahr 1913, damals noch als deutsches Kaiserreich. Insgesamt 3-mal waren die deutschen Männer die Besten der Welt. Das letzte Mal ist allerdings schon ein bisschen her, genauer gesagt 32 Jahre. Heute ging es für das Team um Alexander Zverev gegen Spanien, um den Einzug ins Finale. Und das haben die Deutschen allerdings knapp verpasst.
Der Moment, als Titelträume platzen. Alexander Zverev sichtlich enttäuscht, die historische Davis-Cup-Chance verpasst. Der Tag hatte schon nicht gut begonnen in Bologna. Jan-Lennard Struff mit einer Niederlage im ersten Einzel. Deutschland gegen Spanien 0:1 im Rückstand. Bedeutet von da an, verlieren verboten. Druck, der im zweiten Einzel auf Alexander Zverev lastet. Doch die deutsche Nummer 1 zeigt, wie schon im Viertelfinale zuvor, seine Klasse. Zverev, gesundheitlich angeschlagen, ist in den entscheidenden Momenten stärker als sein Gegner und gleicht für Deutschland aus 1:1. Die Entscheidung muss also im Doppel fallen mit Kevin Gravitz und Tim Pütz. Doch das spanische Duo hat im 3. Satz die besseren Nerven. Spanien siegt und zieht ins Finale morgen gegen Italien ein. Die deutsche Mannschaft hingegen wartet weiter auf den ersten Titel seit 1993.
Und jetzt bleibt uns noch die Frage an Carsten, welches Sonntagswetter erwartet uns denn?
Ja, man muss immer wieder sich nochmal vergewissern, wir haben November und wir reden jetzt schon seit Tagen über ziemlich knackig kalten Winter und genau so war es heute, wird es morgen teilweise noch, aber wir werden eine Wetterumstellung erleben. Und deshalb nochmal zum Genießen, der Winter am heutigen Samstag vom Schwarzwald mit Schnee und schon geöffneten Loipen bis in den Nordosten, bis zur Ostseeküste, gab es oft blauen Himmel und vielfach sehr schönen Sonnenschein. Warum ändert sich das Ganze? Weil aus Westen wärmere Luft unterwegs ist. Deshalb aktuell ist es noch einmal frostig kalt im Nordwesten, Temperaturen um 0 Grad, aber in den Mittelgebirgen über Schnee, im Erzgebirge Marienberg-Kühne-Heide minus 18, in der Doline Degerfeld bei Albstadt sogar aktuell minus 23 Grad. Die wärmere Luft, die rauscht in Frankreich schon heran. Wir sehen gerade Schneefälle bei Paris bei 0 bis minus 1 Grad. Und in der Bretagne liegen aktuell die Temperaturen sogar schon bei plus 12 Grad. Und ein Teil dieser Wärme kommt mit vielen Wolken bei uns an. Die Wolken erreichen uns morgen schon am frühen Vormittag und breiten sich langsam zur Mitte aus. Das heißt, im Osten noch einmal sehr viel Sonnenschein. Am Nachmittag setzt hier Schneefall ein im Westen, der allerdings sehr schnell in Regen übergeht. Dann kann es hier sehr glatt auf den Straßen werden, vor allem auch im Westen und im Südwesten. Und zum Abend wird das Thema Schneefall eine große Rolle spielen, besonders in der Osthälfte und im Nordosten Niedersachsens, wo es bis Mitternacht kräftig schneien kann. Hier können also die Straßen wirklich weiß werden. Die Temperaturen heute Nacht oder besser gesagt bis morgen früh noch einmal verbreitet frostig 0 bis örtlich minus 18 Grad. Tagsüber sehen wir schon deutliche Unterschiede. Den Frost erleben wir noch immer in den Mittelgebirgen und insgesamt im Südosten. Im Westen wird es hingegen schon deutlich milder mit 3 bis 6 Grad. Und noch milder wird es dann zu Wochenbeginn. Am Montag und Dienstag kommen immer wieder neue Wolken. Es fällt eher Regen als Schnee. Und die Temperaturen steigen vor allem in der Westhälfte auf 8 bis 9 Grad an.
Carsten, danke dir für diese Aussichten.